Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge Psychiatrie im Alltag. Wir sind
Werner
und Andreas und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was überhaupt Alltag ist und wie sich Krisen auf den Alltag auswirken. Das kann sich jeder im Moment ja ganz besonders gut vorstellen, weil alle so eine große Selbsterfahrung machen. Jeder hat ja momentan irgendwie durch die Corona-Krise auch Einschränkungen in seinen Alltagsroutinen und darüber hatten wir ein bisschen nachgedacht. Und natürlich betrifft dieser Corona-Ausnahmezustand auch besonders Menschen, die eine psychiatrische Erkrankung haben. Und das ist quasi heute unser zentrales Thema. Und das ist auch die erste Interviewfolge, die wir machen. Ist ja so ein bisschen unser Plan, dass wir immer Expertinnen und Experten einladen, mit denen wir ein Thema vertiefen. Und ja, wir sind heute bei dieser Premiere natürlich besonders stolz darauf, Frau Professor Dr. Birgit Jansen hier als ersten Interviewgast zu begrüßen. Und Werner, du wolltest sie, glaube ich, noch kurz vorstellen.
Ja, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Und ja, du bist Chefärztin an einer psychiatrischen Klinik, hast dich immer um psychiatrische Versorgungsforschung und Qualitätsmanagement gekümmert. Ja, du hast auch immer ein Interesse gehabt an Arbeit, Beruf und Alltag. Da hatten wir immer auch mit zu tun. Und mit Andreas Pfeiffer hast du auch mal in der Vergangenheit zu tun gehabt. Hast dich um Ambulanzen gekümmert und hast auch nach wie vor viel Erfahrung als tätige und ambulant behandelnde Psychiaterin. Und ja, da bist du vielleicht irgendwie qualifiziert auch für unser heutiges Thema und die Einstiegsfrage, die ich jetzt gerne mal stellen wollte. Jetzt in Corona-Zeiten ist es ja so, dass viele Arbeitsorte, Firmen, Behörden, Einrichtungen, auch Kliniken und Ambulanzen, auch Ergotherapiepraxen, die haben Publikumsverkehr und könnten natürlich ihrerseits auch zur Verbreitung des Infektionsgeschehens beitragen. Viele Einrichtungen sind daher geschlossen oder haben ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt. Sollte dies nicht auch für Institutsambulanzen oder auch für Ergotherapiepraxen gelten? Also einfach mal erstmal die Türen zumachen fürs Publikum, für Teilnehmer, für Klienten, für Patienten und zeitgleich auch das Personal nach Hause schicken, damit alles sicher ist. Und hinterher kann man ja noch schauen, ob dann diese Abwesenheit, ob es dann Homeoffice war oder krank oder Urlaub oder ob wir rückwirkend 100% Kurzarbeit anmelden. Sollen wir so vorgehen? Ist es eure
Sicht? Ich lache natürlich. Also die Frage ist ja schon so ein bisschen provokant gestellt. Die Situation zurzeit ist natürlich für Menschen mit psychischen Erkrankungen eine Katastrophe, weil sie häufig sowieso sehr zurückgezogen leben und große Schwierigkeiten haben, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und jeder gute Psychiater oder Psychiaterin weiß, dass wir mit Tagesstrukturierung arbeiten, dass wir mit sozialen Kontakten arbeiten, mit Aktivitäten arbeiten, sozusagen wieder das eigene Selbstwertgefühl steigern, die Aktivitäten am alltäglichen Leben steigern. Das heißt, das ganze Schließen von irgendwelchen Dingen ist für unsere Patientinnen und Patienten wirklich eine Katastrophe. Die medizinische Behandlung muss sowieso weitergehen. Also ich kann jetzt nicht einen schwer depressiven Patienten auf ein Antidepressivum einstellen und sagen, die EKG-Kontrollen die lasse ich mal und wie es dir geht, interessiert mich dann auch nicht, bleib du mal zu Hause. Sondern ich muss genau beobachten, wie ist der Verlauf, tritt eine Suizidalität auf, tritt ein vermehrter Rückzug auf, etc. pp. Für uns ist diese Situation ganz schwierig. Wir plädieren auch in der Klinik, in der ich arbeite, dafür, dass wir möglichst alles wirklich offen halten. Also jeder Patient regelmäßig die Kontakte zu seinen Therapeuten, zu seinen Ärzten wahrnehmen kann. Und versuchen auch durch Öffentlichkeitsarbeit auch Ersterkrankte, so nenne ich das mal, also Menschen, die bisher sich noch über Wasser gehalten haben, weil sie einen Top-Job in der Autoindustrie hatten und regelmäßig soziale Kontakte, weil sie arbeiten gehen, die auf einmal merken, dass das alles doch nicht so wunderbar läuft, weil sie nämlich jetzt zu Hause sitzen, womöglich mit Kurzarbeitergeld und am Abend feststellen, dass sie den ganzen Tag mit keinem gesprochen haben. Also Menschen, denen so etwas auffällt, dass wir denen niedrigschwellig Kontaktmöglichkeiten anbieten. Und das halte ich für ganz wichtig, weil das kann nicht Ende dieser Krise, das kann nicht bedeuten, dass wir eine Zunahme von Suizidalität womöglich haben oder eine Zunahme von psychischen Erkrankungen. Also da bin ich dann ganz festen Überzeugung, dass wir da sehr aufpassen müssen.
Ja gut, das galt jetzt für die Institutsambulanzen. Aber Andreas, du kannst ja auf jeden Fall deine Ergotherapiepraxen zumachen. Das sind ja jetzt keine lebensnotwendigen Operationen, die da durchgeführt werden. Oder was denkst du?
Na, ich denke, Birgit hat das eigentlich schon ganz schön begründet. Wir haben ja dafür plädiert, oder wir haben uns erstmal, sag ich mal, wir haben erstmal sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass auch Ergotherapiepraxen als systemrelevant bezeichnet wurden und quasi nicht behördlich im Sinne des Infektionsgesetzes einfach geschlossen wurden. Weil auch wir der Überzeugung sind, dass eine kontinuierliche Versorgung, auch jetzt hier am Beispiel von Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, einfach unter Umständen lebenswichtig ist. Ich glaube, dass die Gefahr von Suizidalität wahrscheinlich unter Umständen größer ist, wie an Corona zu versterben. Mhm. Ja, und das muss man wirklich genau betrachten. Und wenn jetzt viele Routinen auch dieser Patienten noch zusätzlich gestört werden durch Einschränkungen, ich sage jetzt mal irgendwas, was vielleicht nicht so regelmäßig ist, aber zum Friseur gehen oder irgendwas, dann ist es doch gut, die Routinen möglich zu erhalten und auch die sozialen Kontakte zu erhalten, die schon regelmäßig aufgebaut wurden. Das gibt ja Sicherheit auch. Wir haben gerade in der zweiten Folge ja darüber gesprochen, was so Alltag ist, dass das irgendwas mit sich wiederholenden Kontakten und Aktivitäten ist. Und da kann die routinierte Kontakt einmal die Woche zum Ergotherapeuten oder zur Ergotherapeutin zu gehen oder auch zur Psychotherapeutin noch so ein bisschen die Stabilität bringen und die Sicherheit bringen, dass das Leben einfach ein bisschen geordnet weitergeht. Also von daher wäre das fatal, wenn man Heilmittelerbringerpraxen oder Ergotherapiepraxen schließen würde, weil ich tatsächlich denke, das wäre ein Drama, ein Verlust für die Versorgung.
Und ich denke mal, auch in einer Ergotherapiepraxis oder in einer Institutsambulanz kann man ja auch Vorsichtsmaßnahmen treffen. Es gibt ja, wir haben ja zurzeit auch Baumärkte geöffnet, Friseure können auch wieder öffnen, ja. Zurecht, ist auch gut so. Und ich denke, man kann auch bei den, oder man wird auch bei den medizinischen Kontakten oder bei den Heilmittelkontakten Vorsichtsmaßnahmen treffen können.
Ich glaube auch, dass das, worüber wir jetzt sprechen, dass genau der Punkt ist, dass es ein Drama wäre, wenn diese ambulanten Patienten, die zu Hause sind, ihre dringend notwendige medizinische und ergotherapeutische und psychotherapeutische Behandlung nicht bekommen würden. Ich sehe dennoch ein Problem in dieser Krise, und das sage ich ganz ehrlich, da gehe ich so ein bisschen auf die älteren Menschen. Also das heißt, die Versorgung in den Heimen, also in den Altenheimen, in den schwer gerontopsychiatrischen Heimen, also mit einem Großteil von Demenzpatienten sind, die sich natürlich naturgegeben nicht an irgendwelche Kontaktbeschränkungen halten können, weil sie die natürlich auch kognitiv gar nicht umsetzen können. Und die wir ja normalerweise auch zum Beispiel jetzt wir von der Institutsambulanz auch regelmäßig psychiatrisch aufsuchen und bei denen auch Ergotherapie, andere Therapiemaßnahmen angeboten werden, da ist natürlich wirklich, das ist wirklich so, dass jeder Kontakt, der von außen reinkommt, natürlich ein potenzielles Infektionsrisiko darstellt. Und deswegen ist das für mich jetzt auch ganz schwer zu sagen, welche Heime besuche ich, und dann muss ich mich auch voll verkleiden, dann sehe ich aus, als würde ich auf einer Covid-Station arbeiten, um dann da überhaupt psychiatrische Konsile, psychiatrische Behandlung durchzuführen. Also das sind so Sonderfälle, wo ich schon auch immer abwägen muss, wie hoch ist das Infektionsrisiko und wie hoch ist der Benefit von meiner Behandlung da. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, wir Psychiatrien müssen da gar keine Rücksicht drauf nehmen, das kann und will ich nicht sagen auf so eine Pandemie. Aber wir müssen auch wirklich gucken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Patienten an irgendwas Schaden leiden. Und bei den jungen psychiatrischen Patienten ist die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, wahrscheinlich, so wie es heutzutage aussieht, deutlich geringer, als dass sie an der psychiatrischen Erkrankung versterben. Und deswegen müssen wir da das Angebot wirklich breit auch vorhalten.
Also das ist so ein Dilemma, was wir tatsächlich auch erleben. Also die meisten Einrichtungen, also Pflegeheime, wo wir üblicherweise versorgen im Sinne des aufsuchenden Angebotes, haben natürlich über die Zugangsbeschränkung auch die Ergotherapeuten ausgesperrt. Ja. Das ist nachvollziehbar. Und trotzdem ist es natürlich bitter zu wissen, dass die Menschen, die eigentlich jetzt eine Versorgung brauchen, da nicht mal mehr diese Versorgung erhalten. Aber da würde ich sagen, ist es anders. Ne? Da ist es unter Umständen wirklich lebensrettend, dass nicht jeder irgendwas reinschleppt. Ne? Anders als vielleicht bei den jungen Patienten in der Ambulanz, die auch, wie du es gesagt hast, auch in den Baumarkt fahren können. Ne? Also in der ambulanten Versorgung, ich meine, Ergotherapie ist auch ein medizinischer Beruf. Hygienemaßnahmen wurden ja nicht erst mit Corona erfunden. Ne? Es gibt auch viele andere Gründe, ein Grundminimum an Hygienemaßnahmen einzuhalten. Und das haben wir immer in den Praxen gemacht. Es gab immer schon Händehygiene, Desinfektionsmittel und Ähnliches. Das ist nicht mit Corona eingeführt worden. Von daher ist es von der Ausbildung her schon auch erstmal für den ambulanten Bereich auch ein erwartbarer Standard.
Ich denke, man kann auch durch sinnvolle Behandlung, auch durch sinnvolle Heilmittelbehandlung anderen, also ihr sprecht zu Recht die Verschlimmerung psychischer Erkrankung an, ihr sprecht auch zu Recht die Suizidalität an, da will ich gleich auch noch was zu sagen, aber auch unkontrollierte Kontakte, also ich mache mal ein Beispiel aus dem Bereich der beruflichen Reha, ich leite eine Einrichtung der beruflichen Reha und wir haben eigentlich geschlossen, machen aber unsere Betreuung auf Telefonbasis weiter. Und daher habe ich so ein bisschen Erfahrung, wie schwer psychisch kranke Menschen aus Düsseldorf, die in einer ganz niedrigschwelligen beruflichen Maßnahme bei uns sind, die angerufen werden von uns, wie die diese Störung erleben. Wir hatten es in der zweiten Folge schon mal gehabt. Es gibt Menschen, die denen geht es gar nicht so schlecht in dieser Krise. Die hatten schon immer einen sozialen Rückzug und erleben ihren aktuellen sozialen Rückzug, der ja jetzt erzwungen ist und aber auch positiv konnotiert ist. Man macht ja was Positives. Genau. Wenn man in der Wohnung bleibt, erleben die gar nicht so schlimm. Es gibt aber andere, die rennen dann rum, die werden unruhig, die kriegen Panikattacken, die gehen nachts aus dem Haus und klingeln bei ihren Nachbarn und da kann durchaus auch eine sinnvolle Behandlung zur Beruhigung der Gesamtlage und auch zur Verminderung von Infektionsgeschehen beitragen. Also wenn so eine Unruhe kommt und die Leute dann zu Hinz und Kunst laufen.
Also das kommt natürlich ganz stark darauf an, was für eine Krankheit oder für eine Erkrankung oder was für ein Störungsbild vorliegt, wie die Leute darauf reagieren. Das Erste, was du gesagt hast, die Menschen, die so entlastet sind, weil sie jetzt nicht mehr die Einzigen sind, die sozial rückzügig sind. Also man ist jetzt sozusagen, verhält sich korrekt.
Genau.
Ne? Man verhält sich nicht mehr inkorrekt, sondern man verhält sich genauso, wie es gewünscht ist und ich muss nicht rausgehen und ich muss auch meinen Müll nicht runterbringen. Keiner kommt mich besuchen. Ja, auch dieses, ne, vielen ist das ja peinlich, wenn sie die ganze Zeit in der Bude sind und nicht meinen Schlafanzug anhaben und dann kommt auf einmal, klingt auf einmal die Nachbarin, brauche ich gar keine Angst mehr zu haben, weil die klingt ja nicht mehr. Also es ist ja sozusagen verboten, dahin zu kommen. Es gibt ja auch diese Theorie, die ist ein bisschen veraltet, aber wir wissen ja, dass es besonders viel Suizide im Frühling gibt. Also die meisten Menschen da denken ja, es sind im Winter besonders viele, aber es sind im Frühling besonders viele, sodass Depressive ihre Erkrankung als besonders stark empfinden, wenn sie sehen, wie die Leute draußen rumlaufen, dann verabredet man sich im Biergarten und man hat die Lust mitzugehen. Also ich bin sozusagen, ich gehe sozusagen in meine eigene Quarantäne, weil ich so depressiv bin und die anderen machen aber was anderes.
Also man ist so ausgeschlossen
dann. Man ist ausgeschlossen und man fühlt sich selber sehr insuffizient. Also man erlebt das ja als schuldhaft oder als insuffizient. Also wenn ich jetzt noch nicht mal mitgehe, obwohl das Wetter so schön ist und so weiter. Das sind die, die sich jetzt eher wohler fühlen, weil sie im Vergleich zu den anderen kein anderes Verhalten haben. Und die anderen, das sind natürlich die, die eben durch soziale Kontakte normalerweise, wenn die geregelt sind, stabilisiert werden. Also zum Beispiel sehr unstrukturiert, also Menschen, die einfach aufgrund der Erkrankung unstrukturiert sind. Ja? Also nicht nur Panikerkrankungen, das sind ja, klar können die auch unstrukturiert auftreten, aber auch Menschen mit psychotischen Erkrankungen, ja, die überhaupt nicht, ganz sowieso wenig Kontakt haben, aber jetzt fehlen die strukturierten Kontakte und dann gehe ich auf die Straße ist leer, ich kann keinen ansprechen, dann muss ich ja irgendwo klingeln sozusagen, um mir Gewissheit zu verschaffen. Also das heißt, Menschen, die durch äußere Bedingungen strukturiert werden, da geht jetzt diese Struktur völlig verloren. Und das sind die, wo man eher das Infektionsrisiko verringert, wenn man sich eben versucht zu strukturieren, damit es nicht zu solchen Fehlhandlungen kommt. Aber ich glaube, das hängt wirklich von der Art der Störung oder der Erkrankung ab.
kann mir auch gut vorstellen, wenn der dann auf die Straße geht und sieht, da fahren keine Autos mehr, das ist dann auch wahninduzierend. Ne? Also wenn man jetzt merkt, irgendwie ist, nichts ist mehr, wie es war, dann muss man, sucht ja nach einer Erklärung. Die ist dann naheliegend, dass man die einbaut irgendwo und dann noch kränker wird in seinem Störungsbild.
Ja, das wissen wir auch vielen, viel Literatur zum Thema Wahn, dass aktuelle Themen immer eine Rolle spielen im Wahn. Und natürlich spielt jetzt Corona eine große Rolle. Also wer hat den gemacht? Wo kommt der her?
Also da steckt was anderes dahinter.
Das ist auch das, was als Fake News immer durch irgendwelche sozialen Medien, was wir ja auch gerade machen, geistert.
Dass wir machen ja keine Fake News, wir machen ja echte News.
Also dass der da nun hintersteckt und ob das nun eine Großmacht ist und die uns alle vernichten will und so. Also das ist ja schon, sag ich, für Menschen ohne psychische Erkrankung, die beschäftigen sich ja schon offenbar damit, wenn ich da richtig informiert bin. Da muss man sich mal vorstellen, was solche Gedanken mit jemandem machen, der sowieso psychisch nicht gefestigt ist und labil ist. Das ist natürlich ganz tiefgreifend, was da für Ängste auftreten. Und das sehen wir auch im klinischen Alltag. Also wir sehen, dass zurzeit Warninhalte viel mit Corona zu tun haben. Also auch mit Angst vor Infektion oder irgendwie so Gedanken, wer steckt dahinter? Während bei den eher affektiven Störungen keine Angst heißt, selber an Corona zu sterben, weil das ist krankheitsimmanent, dass man den Tod ja immer billigend auch in Kauf nimmt, weil es einem so schlecht geht. Aber da ist es ganz große Angst vor dem sozialen Abstieg. Also ich werde sowieso, also mein Leben ist sowieso ganz schrecklich demnächst, weil ich werde meinen Job verlieren, ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen. Also überwärtige Ängste, so nennen wir das, die halt bei Depressionen häufig vorkommen, die aber weniger weniger was mit der Infektion als mit der sozialen Situation zu tun haben.
So. Ich habe auch kann jetzt nicht so viel überblicken, aber mit mehr so psychisch belastete, langzeitkranke Menschen, mit denen wir Telefonkontakt haben, die haben oft so auch Abhängigkeitserkrankungen, Alkoholerkrankungen, und da habe ich den Eindruck, dass das auch eher mehr wird. Also wir haben so oft Teilnehmer, die schaffen es. Wir hatten so Entgiftungen in der Vergangenheit gehabt. Dann haben sie stabilisiert und haben vielleicht auch in solchen Maßnahmen so Hilfen bekommen über Tagesstruktur, über
soziale Kontrolle vielleicht auch.
Auch vielleicht soziale Kontrolle, damit besser klarzukommen. Da habe ich das Gefühl, es könnte, da gab es auch einzelne Fälle bei uns, das könnte eher schwieriger sein jetzt bei diesen Menschen. So Impulskontrollstörung, Suchterkrankung, was ist da dein Eindruck?
Also bei den Suchterkrankungen, ich denke, das ist so früh, um das jetzt langfristig jetzt aus klinischen Krankenhaussicht
anzusehen. Bestimmt nicht belegt, sondern es sind nur Eindrücke, klar.
Aber allgemein geht der Alkoholverkauf hoch, der wird ja auch irgendwo getrunken in Deutschland. Also ich meine,
ist auch nichts geschlossen.
Ist nichts geschlossen, es wird viel Alkohol verkauft. Es ist völlig klar, wenn natürlich jemand suchtkrank ist und jetzt seine Wohnung nicht mehr verlässt und keine Struktur hat, der auch in seinem Gedächtnis die Sucht als wesentliche Möglichkeit hat, mit Freizeit umzugehen. Ich kann ja, außer joggen, kann ich ja fast nichts machen. Ich kann joggen und spazieren gehen. Ob das jetzt bei einem 30-jährigen Polytoxikoman so das gibt, die Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist, wage ich jetzt dass er sagt, ach guck mal, gehe ich mal eine Runde im Wald spazieren. So.
Und er freut mich an den Grünen,
das habe ich jetzt als Beispiel. Ja. Das ist für manche Leute wunderbar, aber nicht für den aus normalerweise sich in der Szene bewegenden jungen Suchtkranken. Und natürlich ist das eine große Gefahr, wobei man sagen muss, aber das, wie gesagt, da gibt es, glaube ich, auch zu wenig Daten zu. Man vermutet ja, dass viele Beschaffungswege zurzeit abgeschnitten sind, weil die Grenzen so zu sind. Das heißt, dass die illegalen Drogen eher etwas schwerer zu beschaffen sind zurzeit. Also wenn der Vorrat einmal aufgebraucht ist, wird es noch schwerer. Ich glaube, die Grenze nach Holland ist noch offen, das ist aber nur eine der wenigen aktuell. Alkohol gibt es dafür in großen Maßen, sodass es vielleicht auch eine Suchtumkehr gibt, dass dann auch noch mehr einfach andere Suchtmittel konsumiert werden.
Also Weinhandlungen werden ja anscheinend als systemrelevant angesehen, die haben nie geschlossen.
Weinhandlung, Schnaps, alles Mögliche. Und was jetzt auch sozial natürlich ziemlich anerkannt ist und wo ich auch noch nicht absehen kann, was das bedeutet, ist sind natürlich die Computerspiele und so. Also das heißt, es ist ja zurzeit extrem sozial anerkannt, dass man den ganzen Tag vorm PC sitzt und man kann ja noch nicht mal sagen, wenn jemand zur Aufnahme kommt und sagt, ja, ich habe die letzten Tage 8 Stunden Spiele gespielt am PC, die, häufig sind das ja so Community-Spiele, wo man mit anderen auch spielt. Naja, da traut man sich als Psychiater kaum zu sagen, findet man auffällig, weil was soll so ein junger Mensch machen, wenn er zurzeit nicht, gerade junge Menschen, wenn sie zurzeit nicht rausgehen dürfen, außer eben dieses Medium zu nutzen. Wir wissen aber, dass das natürlich fatal ist, weil die normalen, die Skills für normale, also die Fähigkeiten, normale Kontakte aufrechtzuerhalten, darunter natürlich deutlich leiden. Aber das ist so diese Suchtkomponente. Und eins noch, ich weiß noch nicht, was passiert, wenn der Virus wirklich in der Sucht-Community, also in der Community selber ankommt.
Okay. Ist ja auch eine vulnerable Gruppe.
Weil das eine vulnerable Gruppe ist. Und bisher haben wir da relativ wenig. Wir haben die Alten und auch mal ein paar Junge, aber wir haben noch nicht die klassische Suchtkranken und bisher scheint er da auch offenbar noch nicht aufgetaucht zu sein und ist das jetzt auch nicht die reisende Gruppe, die überall in der Welt rumreist und irgendwo den, ich weiß nicht, Schulfall in Österreich oder so, sondern es ist eine Gruppe, die eher lokal ist. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn die also wenn sich in den Schlafstellen, also in den Notschlafstellen Beispiel, dieser Virus wirklich verbreitet, was das dann für die Suchtkranken bedeutet. Das kann ich noch nicht absehen, oder das können wir alle noch nicht absehen, was da passiert.
Vielleicht mal ein Thema, vielleicht könnte man mal jemanden aus einer Notschlafstelle zu uns in den Podcast einladen. Das ist wirklich interessant, würde mich wirklich mal interessieren.
Und ich finde, was so deutlich wird, wenn du auch so berichtest, ist, dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass wir, selbst wenn jetzt die Corona-Pandemie im Abklingen ist, wir langfristig noch mit Folgen rechnen dürfen. Also, also du hattest das Beispiel, dass es jetzt auf einmal kaum noch zu kritisieren ist, wenn jemand 8 Stunden irgendein Spiel gemacht hat, wo man vorher sofort mal die Stirn gerunzelt hätte. Also auch ich als Ergotherapeut hätte dann die Stirn gerunzelt, weil ich denke, ja, man kann das vielleicht mal machen so ein bisschen, aber da fehlt dann irgendwie ganz viel anderes, was man im Leben so machen sollte. Mhm. Und Ähnliches erlebt man ja auch so mit Netflix und solchen Sachen. Die kriegen ja jetzt die Leute, es ist jetzt normal, dass Leute das ganze Wochenende eine Staffel gucken. Ja. Das waren früher so ein paar Menschen, die das gemacht haben. Aber jetzt kriegt das so eine Normalität auch so weit, dass ja so Anbieter wie Netflix das Qualitätsvolumen senken mussten bei der Übertragung, weil sonst das Internet zusammengebrochen wäre. Da sieht man ja, wie sich das quasi auch als einzige Aktivitäten, wenn man das, wir würden das ja als passive Aktivitäten eher bezeichnen, sage ich mal, um zumindest so ein bisschen die Aktivität noch zu mildern, also dieses passive Konsumieren und irgendwie am Sofa sitzen und gucken, wie normal das jetzt auf einmal geworden ist.
Genau, es ist normal und ich finde, man darf das den Menschen auch nicht zum Vorwurf machen, weil natürlich kann man sagen, ach, dann liest doch mal ein gutes Buch, ja, wolltest ja schon immer mal ein bisschen Dostojewski lesen, das ist jemand, der auch kognitiv natürlich womöglich durch eine psychische Erkrankung oder so sich gar nicht gut konzentrieren kann, der liest nicht 1000 Seiten Bücher oder so. Das heißt, er muss ja während dieser Zeit zu Hause irgendeine Form der Aktivität finden, die er auch gut nutzen kann, ohne sich zu überfordern. Und wir Psychiater oder wir alle im System, Ergotherapeuten, alle, wir setzen ja normalerweise eben so stark gerade deswegen auf die sozialen Kontakte, weil die unglaublich hilfreich sind. Also da muss ich mich jetzt nicht stundenlang konzentrieren bei sozialen Kontakten, habe trotzdem eine hohe Aufmerksamkeit, eine hohe Funktion des Gehirns. Das Gehirn funktioniert bei sozialen Kontakten gut, wird auch trainiert, ohne dass es frustrant ist. Und das ist ja, wenn man den ganzen Tag alleine zu Hause in der Bude sitzt, nicht so. Und wir haben viele Single-Haushalte, das darf man nicht vergessen. Also Großteil unserer Patientinnen und Patienten, dem in wirklich auch in Wohnungen, in einzelnen Wohnungen. Es gibt auch welche natürlich, die in Familien leben, aber gerade wer schwerer krank ist, hat ja in der Regel nicht immer guten Kontakt zur Familie und wohnt häufig alleine. Das ist einfach so. Und es ist, glaube ich, schon eine schwierige Situation.
Und eigentlich ist das nochmal fast der Bogen zur Eingangsfrage zurück. Das ist auch eine gute Erklärung, warum psychiatrische Versorgung, jetzt ärztlicherseits sowieso, aber auch psychotherapeutisch, ergotherapeutisch da sein muss, weil es oft vielleicht der letzte soziale Kontakt ist, der noch irgendwie regelmäßig funktionieren kann. Und finde ich, beantwortet fast auch nochmal sehr differenziert so die etwas provokante Eingangsfrage von dir.
Eure Antwort ganz am Anfang fand ich auch richtig, weil man die Corona-Krise wird zu Recht sehr wichtig genommen, weil es eine schwere Erkrankung auslösen kann, weil du lungenkrank werden kannst, weil du davon sterben kannst. Wir beobachten alle die Fallsterblichkeit und die Sterberate, die Anzahl der Menschen, die in Deutschland an der Covid-Erkrankung verstorben sind. Aber man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass psychische Erkrankungen auch ein hohes Sterblichkeitsrisiko haben. Ich habe mir auch den Spaß gemacht, das mal so grob abzuschätzen, welche Größenordnung es hat, wenn man die Suizidrate in Deutschland nimmt und die auf ein Jahr umrechnet, kommt eine deutlich höhere Zahl heraus als die
die bisherige
Covid-Sterblichkeit.
Wir haben ungefähr 10.000 Suizide.
Plus Dunkelziffer, oder?
Plus Dunkelziffer, 10.000 gesicherte Suizide im Jahr in Deutschland, die also wirklich gesichert sind. Die Dunkelziffer wird noch mal höher liegen.
Genau.
Und man darf nicht vergessen, wir haben einen ganz großen, wenn man jetzt nicht nur die Todesraten nimmt, gerade bei den Menschen unter 50 ist der Suizid eine der häufig, ich glaube sogar die häufigste Todesursache überhaupt. Und also es geht um eine ganz andere Gruppe, auch die wir auch im Blick haben müssen. Natürlich müssen wir auch, in absoluten Zahlen sind die Suizide bei Alten auch sehr hoch. Nun verschiebt sich das Prozentuale, weil alte Menschen naturgemäß häufiger an anderen Sachen versterben als junge Menschen. Deswegen ist es da nur noch die zehnthäufigste Todesursache. Das ist aber ein statistischer Effekt. Also Suizide ziehen sich durch alle Altersgruppen. Und wir wissen, dass es Gruppen gibt, die eben auch nicht so besonders gefährdet sind, was ihre Letalität angeht, von was Covid bezüglich Covid. Und es gibt meiner Meinung nach keinerlei Begründung, auch diese nicht so gefährdete Gruppe jetzt von der psychiatrischen Behandlung aufzuschließen, weil da das Risiko relativ gering ist. Und dazu passt auch, dass die Schulen nächste Woche wieder aufmachen. Das würde auch nicht passieren, wenn Kinder primär an Covid versterben würden, sondern natürlich ist das auch dem bisher vorhandenen medizinischen Wissen, und das ist noch nicht viel, was wir über Covid haben, ein bisschen geschuldet, dass man sagt, so jetzt fängt man auch bei den Gruppen an, die eben weniger gefährdet sind. Schule darf wieder sein, im Altenheim darf ich immer noch keinen besuchen. Also das, man darf auch die Erkrankung, die Grunderkrankung für diese ganzen Quarantäne- und Abstandsmaßnahmen nicht vergessen.
Gut, wir wissen bei der ganzen Abschätzung nicht, wie viele Menschen jetzt mehr an sich suizidieren würden aufgrund der Corona-Krise.
Das werden wir nicht. Wir werden auch nicht rausfinden.
Aber ich habe mir mal Spaß gemacht, mal eine grobe Schätzung zu machen, eine Idee vielleicht für eine Größenordnung zu bekommen. Als guten Vergleich könnte man vielleicht Griechenland herannehmen, zur Zeit, als diese Austeritätspolitik war und die Euro-Krise und wir über Grexit besprochen haben, Griechenland dann unter den Rettungsschirm kam und diese Troika dann diese sehr drastischen Maßnahmen in Griechenland umgesetzt hat. Da war ja vielleicht vergleichbar. Da gingen auch Existenzen zugrunde, so wie hier jetzt Restaurants schließen müssen und so weiter. Damals ist veröffentlicht worden, 2014, British Medical Journal, ein guter Artikel, ist die Suizidrate um 35% angestiegen. Ja. Also wenn wir jetzt die um 35%, also hätten wir 3.500 Todesfälle in diesem Jahr. Das ist immer noch weniger als jetzt durch Covid. Wahrscheinlich im Laufe des Jahres noch sterben wir. Ja. Aber es ist schon etwa eine vergleichbare. Es geht durchaus in diese Größenordnung.
Genau. Und das erwarten wir. Und ich sagte das ja anfangs, da geht es gar nicht um die Angst vor der Infektion, sondern dass dieser soziale Absturz, die sozialen Ängste ganz häufig teilweise wirklich auch wahnhaft bedingt, weil sie gar nicht realistisch sind, aber alleine die Angst davor, dass der soziale Abstieg passieren könnte, häufig eben in einer erheblichen Suizidalität eingeht. Und deswegen,
kann man vielleicht an dieser Stelle sagen, für die Zuhörer auch, die psychiatrische Versorgung ist offen.
Ja,
also wenn jemand, sage ich mal, Sorgen hat, es ist jederzeit möglich, zum Psychiater zu gehen, es ist jederzeit möglich, zum Psychotherapeuten zu gehen, auch zum Ergotherapeuten und da wirklich dringend raten, auch diese Gelegenheit zu nutzen. Das ist nicht umsonst systemrelevant offen.
Genau. Passt vielleicht gut zu unserer Ankündigung der nächsten Sitzung. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende. Nächstes Mal haben wir auch wieder einen aktiv tätigen Psychiater eingeladen. Wir machen wieder ein Corona-Special. Und haben auch wieder einen tollen Experten zu Gast, nämlich die nächste Mal wird es sein Professor Dr. Leonard Schilbach. Der wird kommen und sein Spezialgebiet sind Autismusstörungen, aber auch ganz allgemein Störungen der sozialen Interaktion. Er hat zusammen mit einer Psychologin ein verhaltenstherapeutisches Manual veröffentlicht, was sich an Corona-Betroffene in sozialer Isolation wendet. Also mehr oder weniger an uns alle. Wir sind ja alle irgendwie von Corona betroffen. Und wir sind alle angesprochen. Und die Tipps und diese Dinge, die in dem Manual stehen, uns anzueignen. Naja, und durch die soziale Isolation ist ja auch irgendwie die soziale Interaktion von uns allen beeinträchtigt. Und vielleicht ist ja ein Experte für Störungen der sozialen Interaktion da auch ein guter Ratgeber. Und da freuen wir uns drauf auf die nächste Sitzung.
Und nicht, dass der Eindruck entsteht, wir machen jetzt nur noch das Corona-Thema. Ja, ich glaube, okay. Das bestimmt ein bisschen den Anfang unseres Podcasts. Wir wissen aber, und deswegen erstmal jetzt an dieser Stelle schon mal einen Dank an dich für diesen tollen Beitrag. Wir haben tatsächlich geplant, auch danach wirklich mal ein nicht-Corona-spezifisches Thema zu machen. Also das ist ja eigentlich so, dass wir regelmäßig wechseln wollen. Und dann haben wir nochmal Frau Professor Jansen zu Gast hier bei uns im Gespräch. Und da geht es um das Thema Depression und Arbeitsplatz. Und das ist dann kein Corona-Thema, zumindest nicht bewusst so geplant. Das heißt, das wird unsere, ich glaube, dann 5. Folge werden.
Genau.
Und ja, wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du ihn auch abonnierst. Dann verpasst du keine Folge, weil eigentlich ist es ja geplant, dass wir auch nur alle 4 Wochen eine Folge machen. Jetzt machen wir die auch ein bisschen wegen Corona relativ dicht. Und deswegen empfehlen wir das zu abonnieren und ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ganz herzlichen Dank nochmal an dich fürs Kommen.
Gerne. Okay. Danke und tschüss.
Danke, tschüss.